Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Unglaublich viele Gesellschaften erlebt, die Solidarität gezeigt haben und vielleicht auch postsolidarisch sich mit bestimmten Problemen auseinandergesetzt haben. Und Mohammed Amjahid war viel in Europa unterwegs. Und deshalb dachten wir uns, eigentlich gibt es keinen besseren Gast als Herr Amjahid heute auf dem Podium. Und wir fragen mal, wie es eigentlich war zu einer Zeit, als die Solidarität der Europäer sehr herausgefordert wurde, der Europäerinnen und Europäer, und zwar anlässlich einer großen menschlichen, einer großen humanen Krise, wo viele sich auf den Weg zum Beispiel nach Österreich gemacht haben, nach Ungarn gemacht haben. Sie wollten weiter nach Deutschland und sie sind über den Seeweg gekommen, Türkei, Griechenland, und sind dann einfach weitergelaufen. Und du warst aber genau zu der Zeit in Ungarn. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wann dir die Idee gekommen ist, nach Ungarn zu fahren, oder ob du von einer Redaktion geschickt wurdest, von einer Zeitredaktion geschickt wurdest. Also vielleicht nochmal so kurz erzählen, wie es war 2015, Ende August, September. Sie haben wahrscheinlich alle noch so die Bilder im Kopf.
Vielen herzlichen Dank, Ebru. Ich war damals Reporter beim Tagesspiegel, beim Berliner Tagesspiegel. Ich versuche das jetzt kurz zu halten. Ich war tatsächlich 3 Monate bevor diese Bilder, die Sie bestimmt alle noch im Kopf haben, entstanden sind, im Budapester Ostbahnhof, war ich 3 Monate vorher schon in Ungarn und habe eine Reportage geschrieben von der ungarisch-serbischen Grenze. Damals hatte die Fidesz-Regierung von Viktor Orban angekündigt, einen Zaun zu bauen, also Trump-mäßig einen Zaun zu bauen. Und in der Tagesspiegel-Redaktion haben wir das damals besprochen und entschieden, dass ich hinfahre und mir das anschaue. Und da bahnte sich schon an, dass irgendeine Art von schwierigen Bildern dann entstehen werden, entweder an dieser serbisch-ungarischen Grenze, also an einer EU-Außengrenze, oder wenn die hilfesuchenden Menschen diese Grenze auch irgendwie überwinden können. Ich war dann im August und im September 2015 in Budapest für mehrere Wochen, bin auch danach immer und immer wieder hingefahren und kann somit quasi hoffentlich auch, oder konnte hoffentlich über diese Menschenmassen, quasi die in den Fernsehbildern vorgekommen sind, die auch auf den ersten Seiten der Tageszeitungen immer zu sehen waren, darüber hinaus berichten, was es eigentlich für Menschen bedeutet, wenn eine Gesellschaft oder eine Mehrheit in einer Gesellschaft Solidarität verweigert. Also jetzt ganz plump im moralischen Sinne. Also egal, welche globalen Verhältnisse jetzt erstmal zu dieser Situation geführt haben, es sah so aus, es waren Menschen in Not quasi auf den Straßen und im Bahnhof in Budapest und damit musste man irgendwie umgehen. Ich verweigere mich auch nicht, als denkender Mensch die politische Diskussion zu führen, die muss man führen, aber mir vor Ort war es erstmal wichtig zu verstehen, wie die Menschen quasi mit dieser Misere vor Ort umgehen.
Wolltest du weitermachen? Oder?
Ich kann auch weiter erzählen, aber du kannst auch zwischendurch fragen.
Du hast ja, also der Titel heute Mittag ist ja Wir, die Postsolidarischen. Hattest du das Gefühl, dass die Leute dessen überdrüssig waren, dass sie keine Solidarität mehr zeigen wollten, weil sie einfach gedacht haben, nein, wir haben hier selber so wenig, oder ich weiß nicht, was war das für eine Stimmung?
Also es war eine orchestrierte Stimmung. Ich habe meine ungarischen Kolleginnen und Kollegen beobachtet, die und in Ungarn gilt die Meinungsfreiheit, aber es gibt so eine Art Selbstzensur in vielen privaten Medien und in den staatlichen Medien sowieso. Und da wurde schon ein Bild erzeugt, da kommt jemand und nimmt uns alles weg. Ich war in der Pusta an der Grenze, wie gesagt, und habe mit einer Kartoffelbäuerin gesprochen, die hatte gehört, dass da irgendwelche Araber vorbeikommen sollten. Und hat dann ihren Kartoffelhaufen quasi bewacht, und zwar 24 Stunden lang. Ich habe mit ihr gesprochen, habe ihr die Frage gestellt, ob ihr jemand irgendwas Böses bis jetzt wollte. Und sie meinte, nein, aber präventiv. Weil in den Medien wird ja erzählt, es werden Sachen geklaut von diesen Menschen. Und sie habe im Wald ein Schild gesehen, das rechtsextreme Gruppen, also so Bürgerwehren im Wald, mitten im Wald aufgestellt hatten, auf Ungarisch, verlasst unser Land und klaut nicht unser Gut, auf Ungarisch. Und dieses Schild hatte diese Frau, diese Bäuerin, die nichts Böses wirklich erstmal im Sinn hatte, gesehen und entschieden, ihren Kartoffelhaufen zu schützen. Und als ich sie gefragt habe, ob, wenn jemand hungernd jetzt vorbeikommen würde und nett fragen würde, dass sie was abgibt, dann hat sie mich so angeguckt und hat gesagt, ja, also wenn jemand jetzt fragen würde, ja, kommt drauf an auf die Person, kommt drauf an auch wie. Und das war so eine, das ist so eine kleine Geschichte, wo ich angefangen habe, über Solidarität nachzudenken, also im gesellschaftlichen Sinne. Und ich habe als Kurator ja Gaspar Miklós Tamás eingeladen, ein Philosoph von der Eötvös Loránd Universität in Budapest, ein Professor, der seinen Job verloren hat, weil er sich als Marxist positioniert hat. Was man kann sagen, natürlich kann man das problematisieren, aber von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und er hatte als Hauptthema Solidarität in seinem philosophischen Denken. Und es dauerte nur wenige Monate, bis er seinen Job nicht mehr hatte, weil staatliche Stellen alles quasi versucht haben, ihn da rauszudrängen. Und das mittlerweile zu einer sehr komischen Atmosphäre in Ungarn, immer wenn ich da bin, merke ich diese Atmosphäre, geführt hat, dass Solidarität nicht nur verpönt ist, sondern auf eine sehr raffinierte Art verboten. Der ungarische Stand, ich gucke hier auf den ungarischen Stand, der eigentlich sehr ästhetisch aussieht, aber der für mich auch, ich will jetzt dem Kurator oder der Person, die das entworfen hat, nicht zu nahe treten, aber er ist für mich natürlich auch ein Symbol von Abschottung. Da ist eine Barriere. Und diese Barriere, die, ich könnte hier so viele Geschichten erzählen, wo ich diese Barriere überall in der ungarischen Gesellschaft gesehen habe. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die positiven Geschichten, die ich auch versuche zu erzählen.
Aber Herr Amjahid, woher kommt denn das? Also das muss ja auf einem psychologischen, auf einem gesellschaftspolitischen Narrativ gründen.
Ich bin immer ganz vorsichtig bei Psychologisierung, ja, weil ich bin selbst kein Psychologe und kann es nicht so gut einschätzen. Außerdem ist Psychologie quasi in großen Gruppen, ich weiß nicht, ob das so ein Erklärungsansatz ist, glaube ich, so eine Mischung aus verschiedenen Kriterien. Da spielt tatsächlich, und wir haben auf diesem Podium sehr oft über Geschichte gesprochen, da spielt die ungarische Geschichte eine große Rolle, und zwar dieser Opferdiskurs, der in Ungarn sehr, sehr oft einfach bemüht wird. Es wurde zum Beispiel vorgestern von Viktor Orban, es sind demnächst Wahlen in Ungarn, vorgestern gab es eine Festrede vom Ministerpräsidenten, wo er diesen Opferstatus wieder mal betont hat und gesagt hat, alle sind gegen uns. Merkel ist gegen uns, Brüssel ist gegen uns, George Soros, der Unternehmer, der ungarischer jüdischer Herkunft ist und in den USA lebt, finanziert Berlin und Brüssel, damit die uns fertig machen und die Syrer bezahlen, um uns unsere Kartoffeln zu klauen. Ich sage das jetzt mal ganz plakativ. Und ich glaube, dass dieser Opferdiskurs mit einer Mehrheit in der Gesellschaft was gemacht hat. Kleine andere Geschichte noch. Ich war damals im August und im September 2015 mit 5 Syrern unterwegs in Budapest. Und das war eine ganz schwierige Situation, weil Ich sehe so aus wie diese Syrer. Da müssen Sie sich vorstellen, ich bin als deutscher Journalist unterwegs mit diesen 5 Menschen in einem EU-Land und muss mich verstecken vor der Polizei, weil diese Menschen damals in diesen Wochen von der Straße weg einfach in Polizeiwagen gezerrt worden sind und in Lager in Debrecen reingesteckt worden sind. Und ich habe tatsächlich da auch transparent in meinen Reportagen versucht, zu sagen, was ist. Ich bin auch betroffen irgendwie von diesem von diesem, nee, wir sind jetzt nicht solidarisch mit dir, weil du auf den ersten Blick irgendwie so aussiehst, als würdest du hier nicht hingehören. Ich musste jeden Tag, jeden Abend Apartments buchen im Internet und diese 5 Syrer, über die ich geschrieben habe, immer mitnehmen. Und in einem Haus kam dann eine Nachbarin zu uns, hat geklopft und hat uns was zum Essen gebracht, weil sie einen von den Syrern auf dem Balkon gesehen hat, der geraucht hat. Und dann hat sie mir gesagt, ihr müsst auf euch aufpassen, in diesem Haus gibt es Leute, die würden euch verpfeifen. Und zwar nicht wenige. Und sie habe schon mit einem Nachbar gesprochen und er habe sie gefragt, was diese Ausländer hier eigentlich wollen. Wir haben hier keinen Platz. Und die Lösung dieser verzwickten Situation war, dass ich meine jüdischen Freunde in Budapest angerufen habe.
Soll ich weitermachen? Ja. Die Grenzen der europäischen Solidarität wollten wir heute besprechen. Das machen wir gleich, wenn Danae da ist. Aber kannst du dir vorstellen, woher dieser Opferdiskurs, warum dieser Opferdiskurs immer noch weiter gespeist wird? Es hat ja viel mit der EU-Politik wahrscheinlich zu tun. Es hat auch viel damit zu tun, dass man sich, ist es so eine Art Schwäche gegenüber oder so eine Art, wir zeigen es jetzt mal Deutschland, also dass man vielleicht auch so eine Art, weiß ich nicht, was ist das, so eine Art Neiddebatte hat gegenüber diesen stärkeren Ländern, also Frankreich, Frankreich, Macron und Deutschland, Merkel, dass man es denen irgendwie zeigen möchte, was ist das?
Kurz noch die Geschichte fertig, entschuldigen Sie, ich werde immer emotional, wenn ich diese Geschichte erzähle. Ich habe meine jüdischen Freunde angerufen und es waren die einzigen, die gesagt haben, wir verstehen die Situation und ihr kommt alle in die Synagoge und verstecken euch in der Synagoge. Und dieser Opferdiskurs ist, glaube ich, so eine Mischung aus, also diese Opferhaltung ist so eine Mischung aus alltäglichen Problemen, die wirklich auch als Probleme, also da müssen Probleme benannt werden, zum Beispiel die Qualität der Lebensmittel in osteuropäischen Ländern. Also es war ein großer Skandal, nicht nur in Ungarn, in der Slowakei, ich glaube in Polen auch, dass in den Fischstäbchen von Iglo weniger Fisch drin ist im Vergleich zu den Fischstäbchen hier in Deutschland. In Nutella ist weniger Schokolade drin und so weiter und so fort. Und das war ein ganz plastisches Beispiel für die Leute. Warum sollten wir eigentlich irgendwie in dieser Europäischen Union solidarisch sein, jetzt in der großen Migrationsfrage, wenn die uns noch nicht mal dieselbe Qualität der Lebensmittel zugestehen? Das sind ja alles westeuropäische Produkte und Firmen. Die Antwort von diesen westeuropäischen Firmen war, die ganzen Osteuropäer mögen alle diese chemischen Stoffe und die mögen halt mehr Panade als Fisch, was wiederum die Leute in Ungarn und in der Slowakei empört hat. Und ich glaube, das resultiert ja teilweise auch aus dieser Haltung quasi von oben herab auf die Neuen, so neu sind sie auch wieder nicht, auf die neuen Mitglieder der Union zu schauen. Ich glaube auch zum Beispiel Regierungschefs in verschiedenen osteuropäischen Ländern, dass es nicht leicht ist mit einer Angela Merkel, die natürlich eine gewisse wirtschaftliche, politische Hegemonie auch verkörpert einfach. Also das kann man auch nicht wegdiskutieren in so einer Europäischen Union, dass das auch schwierig ist, quasi da auf Augenhöhe zu diskutieren. Und gleichzeitig resultiert dieser Opferdiskurs auch basiert auf krudem Antisemitismus. Wenn man sagt, Soros möchte uns vernichten mit seinem vielen Geld und der ist die ganze Zeit in Brüssel unterwegs und hat einen EU-Plan. Also es heißt, ich gucke mir jede Woche mindestens einmal die ungarischen staatlichen Nachrichten an. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Suchen Sie auf Google, es gibt die auf Deutsch, es gibt die auf Englisch, auf Russisch, auf Chinesisch. Und gucken Sie sich das mal an, um sich selbst ein Bild zu machen. M1 News heißt das. Und es gibt immer einen Ablauf in diesen Nachrichten. Es dauert 15 Minuten. Die Ausländer kommen, bezahlt von George Soros und organisiert von Angela Merkel und Herrn Juncker in Brüssel. Die wollen uns was wegnehmen. Dann kommt Ungarn, geht's ganz gut und wir geben unseren ungarischen Bürgern das, was wir halt bei den jetzt Ausländern sparen, weil wir keine Flüchtlinge aufnehmen. Und der letzte Beitrag ist immer irgendwie Folklore, Tanzen, kommen Sie nach Budapest, ist schön, Tourismus ist toll. Und diese Haltung quasi, also es ist für mich auch ein kleines Rätsel, wie es natürlich in so einer Union, also das Wort sagt ja auch schon was, wie es in dieser Union eigentlich funktionieren kann, zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf meine nationalen Grenzen und spreche Solidarität in jeder Form ab. Sowohl politisch als auch gesellschaftlich, wenn Babys quasi auf deinen Straßen sterben, sage ich, damit will ich nichts zu tun haben. Und ich will, also dass eine Mehrheit der Gesellschaft da mitzieht, das ist für mich eigentlich die Fragestellung, die mich betrifft, weil dass so eine Regierung das macht, das kann ich als Politikwissenschaftler noch irgendwie erklären. Aber gesellschaftlich betrachtet ist es für mich natürlich ein Rätsel, wie so eine Mehrheit dann mitzieht einfach.
Ich kann mich noch erinnern, dass damals, als die Berichterstattung anfing, eben über Ungarn, Österreich und es auch nicht ganz klar war, was jetzt passiert, werden in Deutschland die Grenzen dicht gemacht oder nicht, dass es da auch eine Diskussion oder eine Debatte gab unter Journalisten. Also inwiefern macht man sich zum Aktivisten, wenn man hilft, wenn man angesichts dieser humanitären Krise nicht mehr nur Beobachter und Berichterstatter ist, sondern auch jemand, der aktiv hilft. Also ein Kollege von der Taz zum Beispiel, Martin Kaul, hat dann Geld gesammelt, ich kann mich noch gut daran erinnern, und der hat dann eingekauft für die Leute, die Hunger hatten. Windeln, Wasser, Lebensmittel, Obst und so weiter. Und da gab es echt eine Debatte, eine große Debatte, dass man das nicht darf. Wie war es bei dir? Gab es bei dir in der Redaktion zumindest oder auch außerhalb? Also ich weiß gar nicht, wie sehr du eingeschlossen warst in dieser Debatte. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
In Klammern, Frau Sözio kommt in einer Minute, sehe ich gerade hier auf meinem Handy. Ich war mit Martin Kaul auch unterwegs in Budapest und habe dann beobachtet, was er macht. Und habe totales Verständnis für das, was er gemacht hat. Weil, also Sie sehen, wie emotional ich jetzt noch bin, Jahre danach. Sie können sich vorstellen, wie das für mich als Mensch war, da dieses Elend zu sehen. Auch vielleicht hören wir gleich ein paar Erzählungen aus Griechenland. Wenn man da ist und dieses Elend sieht, dann ist es irgendwie schwierig, einfach zu sagen, ich bin professioneller Journalist und das geht mich jetzt gar nichts an. Und da finde ich es einfach ehrlich zu sagen, als Journalist gehe ich transparent damit um und sage, diese 5 Syrer, ich konnte die einfach nicht allein im Stich lassen. Die habe ich bei mir im Apartment quartiert. Das stand in meinem Text. Und viele Leserinnen und Leser, auch Kollegen, meinten, es ist unprofessionell, weil man muss objektiv sein. Da sage ich als Politikwissenschaftler, zweites Semester, Objektivität ist natürlich eine utopische Form von Wissenschaft und Journalismus, aber existiert für mich nicht. Es existiert Fairness gegenüber meinen Leserinnen und Lesern. Ich muss mich an journalistische Standards halten und einer von diesen Standards ist Transparenz. Und deswegen fand ich das, was Martin Kaul so gemacht hat, okay, ich habe Verständnis dafür, ich habe mich da entschieden, das nicht zu machen.
Aber er war ja auch transparent.
Genau.
Zumindest in den sozialen Medien.
Und dann hat er das geschrieben und dann kam der Shitstorm. Wie kannst du nur Windeln kaufen lassen, Geld dafür, es ist nicht deine Aufgabe, irgendwie dich um diese Menschen zu kümmern. Und da finde ich es unglaublich, wie jemand sagen kann, da sind Menschen in Not vor dir und du sollst sie erstmal ignorieren. Wir sind keine Roboter. Auch Politiker sind keine Roboter, Journalisten sind keine Roboter, Wissenschaftler, nirgendwo kann man einfach diese Neutralität so an- und ausschalten. Und deswegen finde ich, da soll man transparent damit umgehen, wenn man vor Ort quasi sagt, ich muss jetzt einfach diese Solidarität menschlicher Art zeigen. Und das ist für mich der Wertekanon, der vermeintlich ja europäisch ist. Und das ist für mich eigentlich das, was gelebt werden muss, auch in der Diskussion rund um, was im Mittelmeer passiert.
10 Applaus für dich. Wir duzen uns und wir sitzen uns. Ich bin so ein bisschen hin und her uns.
Also wir kennen uns. Der Schnee ist schuld.
Der Schnee ist schuld, genau. Wir duzen. Also ich habe mich darauf eingestellt, dass wir uns hier sitzen auf dem Podium. Aber angesichts der Wetterlage ist es vielleicht ganz gut, wenn wir alle doch ein bisschen zusammenrücken und uns duzen. Übrigens können Sie sich gerne Falls Sie Fragen haben zum Podium, merken Sie sich diese Fragen unbedingt. Also so um 20 vor 2 würde ich gerne eine Fragerunde einläuten und gern Ihre Fragen einsammeln. Und wir versuchen sie dann, so gut es geht, zu beantworten. Worüber ich mich sehr freue, ist endlich bei uns mit auf dem Podium. Danae Siutsiu ist in Karlsruhe und in Kardiza in Griechenland aufgewachsen, 1987 geboren. Sie studierte englische Philologie, Kulturmanagement und europäische Geschichte. Sie ist Co-Herausgeberin der literarischen Zeitschrift Teflon. Sie verfasst Gedichte, sie übersetzt, sie schreibt Artikel und zurzeit lebt sie weiterhin in Athen und ist dort Lehrerin für Deutsch wahrscheinlich. Oder für nicht nur Deutsch. Okay. Hier ist das Mikrofon, bitteschön. Und was ich ganz, ganz toll fand in ihrer Bio, Danae, da steht, sie mag es, Spielzeuge zu teilen. She enjoys sharing her toys. Das habe ich interessanterweise aus dem Internet gezogen. Das hast du mir nicht geschickt.
Immer okay. Kritisch sein, was so im Internet steht.
Genau, also es ist nicht Wikipedia. Okay, das steht hier auf der Seite. Dann okay, interessant. Und die meiste Zeit beobachtet sie am liebsten Berge. Das stimmt. Doch, das stimmt. Okay, dann haben wir das ja schon mal gelöst. Das stimmt schon mal. Wollen Sie das Mikrofon an sich nehmen? Dann können Sie vielleicht viel besser sprechen.
Okay.
Sie kommen aus Athen.
Nee, also sehr geehrte Damen und Herren, hallo, hallo Mohammed und Debrou. Können wir uns duzen?
Ja.
Ja, danke. Also ich bin Dichterin, ich komme aus Griechenland, ich war in Deutschland geboren und habe hier die ersten Jahre meiner Kindheit verbracht. Ich habe sehr schöne Erinnerungen von Deutschland und von meiner Kindheit. Meine Verwandten, also meine Familie hier mit vielen Schwierigkeiten damals konfrontiert war. Ich arbeite als Lehrerin, ich unterrichte die griechische, die englische und die deutsche Sprache, aber auch Literatur und Geschichte. Ich arbeite bei privaten Organisationen, in Schulen, in Nachhilfenschulen und auch manchmal ich arbeite auch freiwillig mit Gruppen, die bestehen meistens aus Flüchtlingen und sehr oft Flüchtlingen, die Künstler sind oder Flüchtlinge, die Kinder sind. Diese sind die zwei Bereiche, für die ich am meisten interessiere und etwas wirklich und zu denen kann ich etwas wirklich beitragen.
Sie arbeiten in Athen?
Ja, gerade in Athen. Gerade bis in Athen. 2012 lebte ich in Berlin.
Ja.
Und arbeitete dort in der Freien Universität als Forscherin eigentlich. Ah, ja. Ja.
Okay. Wie ist die Situation zurzeit in Griechenland?
Entschuldigen Sie bitte meine Aussprache und wenn ich Fehler mache.
Das macht überhaupt nichts.
Ich bin jetzt erschöpft und nervös.
Ja. Das macht überhaupt nichts. Wir haben uns gerade über die Situation in Ungarn unterhalten. Und zwar die Situation im August, September 2015. Damals ging der Weg der geflüchteten Menschen, die aus dem Krieg geflohen sind, über die Türkei nach Griechenland und dann weiter in nach Ungarn oder Österreich und so weiter. Und viele haben versucht, Deutschland zu erreichen. Wie war denn die Situation damals in Griechenland? Ja. Vielleicht können Sie darauf kurz eingehen und vielleicht können Sie uns auch erzählen, ist es schon eine postsolidarische Stimmung oder ist da immer noch sehr viel Solidarität enthalten? Also ganz viele Fragen in einer. Erzählen Sie uns doch vielleicht erst einmal, wie war es 2015, also zum Peak sozusagen der Krise, der humanitären Krise?
Ja, also aus persönlicher Sicht frage ich mich sehr oft, warum ich mich für Griechenland entschied in 2012. Dann war der Anfang der Krise und Die Situation wurde immer schlimmer, denn auch die neonazistische Partei der, wie sagt man auf Deutsch, ich glaube, es ist wie Goldene Mörderung, ja, das, wurde gewählt. Und ich war in Berlin zu Hause mit Freunden und ich konnte nur endlos weinen, aber wirklich weinen. Also wegen meines Berufs oder durch meinen Beruf, aber auch weil ich ein bisschen privilegiert bin, also ich gehöre zur Akademie teilweise, ich lebe in Deutschland, ich lebe in Griechenland, habe ich Zugang zu den unterschiedlichen Realitäten, zum Beispiel der Deutschen. Also man konnte die deutsche Gesellschaft und die griechische vergleichen und Gemeinsamkeiten, aber auch natürlich Unterschiede finden. Aber was sehr interessant für mich ist, wie unterschiedliche Realitäten, wie viele unterschiedliche Realitäten auch für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in Griechenland gibt. Bin ich verständlich, was ich meine? Ja, gut. Also als Lehrerin zum Beispiel habe ich Kinder, die aus reichen Familien kommen, aber die Mehrheit der Kinder, wie Sie sich vorstellen können, kommen aus unteren Schichten. Und von meinen Schülern lerne ich, was ich brauche, um eine bessere Lehrerin zu werden. Aber manchmal finde ich bald meinen eigenen Kontakt zur Realität, die ich manchmal total verliere. Und ich verliere diesen Kontakt zu der Realität nicht wirklich, also nicht wie ich es sage, aber zum Beispiel, ich bin jetzt bin ich hier eingeladen, aber gestern am Freitag arbeitete ich bis 8 Uhr in Athen mit vielen Gruppen und vielleicht werde ich bezahlt, vielleicht nicht, das weiß ich noch nicht. Ja, und das ist verrückt. Also was ich meine ist, dass die Krise hat Griechenland total verändert.
Inwiefern?
Ja, sie hat die politische Situation verändert. Es gibt zwei Aspekte. Vorher gab es zwei große Parteien, die nicht mehr gewählt werden. Und dann durch ein interessantes Prozess, wobei auch das Internet eine sehr große Rolle gespielt hat, das finde ich sehr interessant, wurde Syriza, die Partei von Syriza, gewählt. Ein Grund dafür war natürlich die Sparmaßnahmen, die Krise und die sehr schlechte Handlung der Krise von allen den letzten Regierungen in Griechenland, aber auch was man als Neofaschismus, Neorassismus und so weiter nennen konnte. Also die griechische Gesellschaft war nicht vorbereitet für die Krise, war nicht vorbereitet für dann die zweite Welle der Krise und dabei meine ich auch, was als Flüchtlingskrise genannt wurde. Ich nutze diesen Namen nicht so gern. Ja. Ich verstehe nicht, warum Flüchtlinge eine Krise sind. Ich verstehe, aber ich
also stimme es gab, nicht immer wenn zu. Ich Sie jetzt richtig verstehe, dann es gab ja bereits eine Krise in dem Land und zwar eine große wirtschaftliche Krise und dann trafen sozusagen noch ganz, ganz viele Menschen in dieses Land, die unglaublich wenig hatten, die wahrscheinlich nur das mitgenommen haben, was sie so am Leib trugen. Und die trafen einfach in ein Land hinein, was sowieso schon mit sich sehr beschäftigt war. Was hat es mit der Solidarität in dem Land gemacht? Also gab es eine Solidarität, konnten Sie sie beobachten?
Ja, natürlich. Es gab obwohl Griechenland eine konservative Gesellschaft ist und obwohl es auch aus vielen Aspekten eine arme Gesellschaft ist, also es gibt nicht so viele Institutionen. Die Massenmedien gehören zu 2 Personen oder 3, ich bin nicht sicher. Also trotzdem ist es ein Land, die viele, viele Generationen von Flüchtlingen nicht genau willkommen, aber auf jeden Fall integriert hat. Und nach vielen, vielen Generationen gibt es ein Gedächtniskapazität, ein Instinkt, ein...
Also es ist eine Gesellschaft von Geflüchteten, die immer wieder mit reingenommen wurden.
Und am Anfang haben die Menschen, die Mehrheit der Menschen, würde ich sagen, die Flüchtlinge willkommen. Vielleicht war das auch eine Art von Opposition Europa gegenüber.
Ah, ja.
Sie wollen uns nicht, sie wollen die Flüchtlinge nicht, also wir nehmen die Flüchtlinge.
Also solidarisieren wir uns mit denen.
Das hat natürlich mehr mit, wie die Menschen das befassen. Das hat mehr mit das zu tun und nicht mit Realpolitik oder so etwas. Ich meine nicht dabei, dass es keine Zustimmungen zwischen Griechenland und Europa und auch Türkei und Griechenland und Europa war. Also, Solidarität. Was ich sehr interessant finde, ist, dass in Griechenland außer Populismus, neonazistischen Gruppen und so weiter und neorassistischen Gruppen auch Antifaschismus als Identität wieder auftauchte. Also ich bitte um eher Verständnis, denn Antifaschismus im Rahmen der griechischen Geschichte hat unterschiedliche Aspekte als Antifaschismus in Europa. Es ist ein bisschen inklusiver, denn viele Menschen haben am Zweiten Weltkrieg teilgenommen, aber bis 1974 gab es in Griechenland die militärische Diktatur und auch etwa 65% der Bevölkerung war analphabetisch. Das heißt, dass meine Eltern zum Beispiel in kleinen Dörfern wuchsen. Sie gingen nicht zur Schule und hatten Tiere. Ich bin zum Beispiel das erste Person in der Familie, die studiert hat. Solidarität hat viele Formen wechselt und umwechselt. Die Menschen haben einander geholfen, was die Krise der Einheimischen betrifft, also die wirtschaftliche Krise und auch die folgende Identitätskrise. Es gibt komplizierte Netzwerke, durch die Teil der Bevölkerung überleben haben. Und dann gab es eine große Solidarität für die Flüchtlinge, die aber leider nicht so gut funktioniert hat. Denn es gab nicht genug Geld und auch bis heute gibt es nicht genug Menschen, die dafür arbeiten. Und wenn wir über Hilfe sprechen, dann sollten wir uns auch fragen, wer hilft wem und auf welche Weise. Denn es gibt Arten von Hilfe, die Katastrophe sein können.
Da würde ich gleich gern nochmal einhaken. Also Arten von Hilfe, die eine Katastrophe sein können. Mohamed Amjahid, Griechenland, ist das ein spezieller Faktor, wenn wir nach Südosteuropa gucken?
Kenne mich in Griechenland nicht so gut aus wie in Ungarn zum Beispiel, aber ich war vor einem Jahr in Athen für einen Artikel über Utopien, weil ich verstehen wollte, wie es eigentlich sein kann, dass mir immer erzählt wird, in einer armen und verarmten Gesellschaft, wo es natürlich auch Superreiche gibt, herrscht anscheinend so eine Solidarität, die in den reichen Mitgliedsländern der Europäischen Union nicht so zu finden ist. Und ich war in Suppenküchen zum Beispiel unterwegs und konnte dort beobachten, wie wirklich Menschen, die sehr wenig zur Verfügung haben. Also wir reden hier über Leute, die unter der Armutsgrenze leben, also Griechinnen und Griechen, dahingegangen sind und mit den Menschen, die noch weniger haben, geteilt haben. Und ich hab immer gefragt, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das sein, dass, und es ist wirklich im Kleinen. Also ich als Reporter interessiere mich wirklich auch für einfach die kleinen Alltagsbeobachtungen. Und an einer Metrostation habe ich dann beobachtet, wie die Übergabe von benutzten Tickets funktioniert. Also dass man da zum Beispiel versucht hat, das ein und dasselbe Ticket mehrfach zu benutzen und es an Leute, die nicht die Möglichkeit haben, sich ein eigenes Ticket zu leisten, das weitergibt. Und dass es irgendwie natürlich jetzt keine Lösung ist. Und dass man in dem Fall die staatliche Verantwortung, die auch in so einer sozialen Marktwirtschaft, wir geben ja immer da mit an, da kann man diese Verantwortung nicht einfach wegschieben. Aber die erstmal gelebt wird als Solidarität und wo es, und da kannst du vielleicht besser was dazu sagen, zumindest hat mich keine griechische Essener Tafeldebatte bis jetzt erreicht. Wo natürlich hier, und ich lade sie alle ein, eine Seite 3 vor 3 oder 4 Wochen, die in der Zeit erschienen ist, nachzulesen im Internet. Wir haben eine Reporterin hingeschickt nach Essen. Und es gibt keine Anhaltspunkte, dass das so passiert ist, wie es erzählt worden ist. Also, wurde ja erzählt, die deutsche Oma traut sich nicht mehr, weil all die Araber schubsen und keinen Respekt davor haben. Ich würde auch nicht ausschließen, weil ich das auch nicht 100% nachrecherchieren kann, ich würde auch nicht ausschließen, dass das passiert ist. Aber unsere Reporterin hat wirklich versucht, das nachzurecherchieren, hat keinen einzelnen konkreten Fall gefunden. Was bleibt, ist die große Debatte der Solidaritätsverweigerung. Und das habe ich so, als ich wirklich mit jungen Menschen in Griechenland, die, by the way, aus ganz Europa dahin pilgern, Franzosen, ganz viele Briten, einige Deutsche, nicht so viele, viele Italiener, viele Spanier, viele Spanierinnen, die nach Griechenland, nach Athen fahren und sagen, wir leben jetzt diese solidarische Utopie. Das finde ich total spannend, in so einem Kontext, wo man eigentlich sagen müsste, da müssten sich die Leute die Köpfe einschlagen. Weil die, also man hat ja selbst noch nicht mal bis zum Ende des Monats die Sicherheit zu überleben und trotzdem scheint irgendwas in dieser Gesellschaft geschichtlich so gewachsen zu sein, dass die Leute eher noch, mit vielen Ausnahmen natürlich, aber die Leute eher noch bereit sind zu teilen.
Mir ist gestern Abend ein Licht aufgegangen bei dem Streitgespräch mit Adam Simcik und der Publizistin
Alexandra Lebinska.
Genau, Alexandra Lebinska, weil er meinte ja, dass Griechenland schon von der Geschichte her quasi daran gewöhnt ist, ganz, ganz viele Menschen aufzunehmen und ja, einzuverleiben letztendlich, auch wenn sie in Kirchen, Moscheen draußen übernachtet haben. Also er ist da besonders auf diesen Bevölkerungsaustausch zwischen der Türkei und Griechenland 1922 eingegangen. Da wurden 1 Million Menschen, die früher in Kleinasien gelebt haben, die wurden zurück, also die wurden quasi nach Griechenland geschickt. Bitte? Die jüdische Bevölkerung und die griechische Bevölkerung wurde hier gesagt. Das weiß ich nicht genau, da müsste ich nochmal nachschauen. Ich weiß es nicht genau, deshalb würde ich dann ein Fragezeichen, ein kleines zumindest hinterpacken. Und weil es waren das war die griechische Bevölkerung in Kleinasien und die wurde dahin beordert. Und dass die griechische Bevölkerung einfach daran gewöhnt ist, schon aus dem geschichtlichen Kontext heraus, Menschen mit rein zu kriegen.
Vielleicht kann Danai gleich noch was dazu sagen. Wenn ich mir die deutsche Geschichte anschaue, dann auch hat die deutsche Gesellschaft, also die Gesellschaft der Täter, muss man sagen, nach 1945 sehr viele Menschen aufgenommen. Sehr viele Menschen aufgenommen. Das heißt, so wenn man das irgendwie wissenschaftlich sich angucken möchte, gibt es die zwei Voraussetzungen in beiden Gesellschaften, aber der ein hat anscheinend haben andere Faktoren dazu geführt, dass zumindest das gesellschaftliche Klima anders. Ich will jetzt auch nicht sagen, Deutschland alles blöd. Also wir haben Millionen von Ehrenamtlichen, wir haben Vereine und so weiter und so fort. Aber trotzdem werden hier Wahlen gewonnen mit der Verweigerung von Solidarität. Das muss man einfach mal gesagt haben. Unser neuer Heimatminister stellt sich beim ersten Interview hin und was macht er? Er verweigert einer Minderheit erstmal die Solidarität plakativ als Wahlkampftool. Und das gibt es vielleicht in Griechenland auch, aber vielleicht kannst du was dazu sagen, was vielleicht diese anderen, außer das Geschichtliche, was diese anderen Faktoren sein können, wo die Griechen eher noch bereit sind, diese Solidarität zu leben.
Also auf welche Weise die Griechen an der Solidarität teilnehmen heutzutage? Habe ich dich richtig verstanden?
Genau, und warum? Worauf gründet diese Solidarität? Also was macht es aus?
Ja.
Ist es Geschichte? Ist es was anderes? Denkt man nicht so sehr drüber nach und sagt, ich habe diese Scheibe Brot, also teile ich
sie? Ja, nein, also es ist schwierig, die Hindernisse zu überqueren. Zum Beispiel, jetzt herrscht es die Realität der Krise, die viele Probleme mitgebracht hat. Und sehr oft vergessen wir, dass auch vor der Krise in Griechenland, aber auch in Deutschland und in Großbritannien und in Spanien gab es Bevölkerungsgruppen, die arm waren. Also nach der Krise wurden privilegierten Gruppen zerstört oder angebrochen, unterbrochen. Ja, die haben Geld verloren, sie haben Privilegien verloren und so weiter. Aber Gruppen, die noch vor der Krise armer auf irgendeine Weise waren, haben alles verloren. Und diese sind die Gruppen, die sehr oft für rassistischen und neonazistischen Parteien wählen. Und diese sind vielleicht auch die Gruppen, die sich für Brexit entschieden. Und dann folgt die mittlere Klasse, die jedes Mal die Angst hat, legalisiert negative Aspekte von Rassismus. Also ich glaube, dass Solidarität und die Netzwerke der Solidarität sind den einzigen Weg für manche Bevölkerungsgruppe. Was Griechenland direkt betrifft, wenn ich auch politische Gruppen oder Nachbarschaftsnetzwerke ein bisschen vergesse, auch die Familie spielt eine große Rolle. Und das ist nicht so gut. Ja. Ich meine, dass es gibt zum Beispiel eine große Braindrain-Welle. Ja, junge Wissenschaftler, junge Menschen, die sehr gut ausgerüstet sind, die studiert haben, die fliehen alle ins Ausland. Nicht, weil sie eine Karriere im Ausland machen wollen, aber weil es in Griechenland zu überleben schwierig ist, aber was noch schwieriger ist, ist es, dass es keinen Horizont gibt. Und die Situation ist friedlich, ja. Auch wenn die Krise unterbrach, ich erinnere mich daran sehr klar, dass ich erwartete auf Anschläge oder auf Gewalt auf der Straße und das passierte nie. Das für mich ist einen großen Schritt, die griechische Gesellschaft unternommen hat, damit sie wirklich durch die Krise überlebt. Also Solidarität hat wechselt Formen und hat viele Vorteile. trotzdem, wenn die Politik Europas nicht ein bisschen transformiert wird und meiner Meinung nach, wenn es auch nicht soziale Bewegungen gibt, oder wir brauchen mehr soziale Bewegungen, das ist, was ich meine, in Europa.
Nicht nur in Griechenland? Nicht
Griechenland, und friedliche Bewegungen.
Ja.
Wir wollen alle diese Gruppen auf eine alternative Weise an Politik teilnehmen. Mhm. Oder dann werden wir nur Probleme haben.
Also die soziale, also ich habe das Gefühl, ich war leider nicht in Griechenland, ich habe das Gefühl, dass es eher funktioniert. Also ich kann zumindest reinschauen in die Insel Chios und Lesbos, wo ich sehe, es gibt auch viele türkisch-griechische Vereine, die zusammenarbeiten und eben wirklich helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Es sind ganz, ganz viele kleine. Und das, was du gesagt hast, dass viele Europäer auch vor Ort sind und Europäerinnen und helfen. Warum sich diese Bewegung dann nicht wieder, also warum die nicht wieder zurückschnellt in die Ursprungsländer, das ist vielleicht eine Frage.
Ja. Darf ich noch kurz ergänzen? In Griechenland beobachte ich aber auch, dass es sich natürlich nicht widerspiegelt im politischen System jetzt auch. Syriza macht eine aus linker Perspektive sehr unsolidarische Politik. Also im Kontext der Europäischen Union natürlich zu versuchen zu überleben, wäre jetzt gemein zu sagen, die bösen Griechen, die machen das ganz intentional und wollen jetzt irgendwie die ganzen Flüchtlingsdeals und so weiter und so fort, die Kooperation mit Erdogan zum Beispiel ausbauen, weil man muss auch das Machtgefälle dazu denken. Und gleichzeitig glaube ich zu sehen, dass Syriza zum Beispiel jetzt nicht unbedingt eine klassische linke solidarische Politik fährt.
Fährt eine sehr EU-konforme
Politik. Genau, weil natürlich auch in diesem EU-Korsett gefragt werden muss, wer ist eigentlich solidarisch mit wem? Und ich finde erstmal, Europa ist für mich ein positiv, auch was Solidarität angeht, positiver Begriff. Und gleichzeitig habe ich hier auf dem Podium gelernt, dass die Gesetze der Europäischen Union oder die Richtlinien der Europäischen Union dazu führen, dass Kleinbauern zum Beispiel auf Solidarität vergebens warten. Da ist man solidarisch eher im kapitalistischen Sinne mit den großen Firmen, die Landwirtschaft monopolisieren und versuchen natürlich alle Kleinbau und Diversität in der Landwirtschaft. Ich bin ein sehr urbaner Mensch, also kann ich jetzt nicht in die Details gehen. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber da fragt man sich natürlich, glaube ich, in vielen Regionen von Europa, wie die EU dafür sorgen könnte, erstmal diese Solidarität quasi zu starten, beziehungsweise das unterlassen könnte, die unsolidarische Politik in einigen Politikfeldern überhaupt zu fahren. Dann ist die nächste Frage, was ist eigentlich die Lösung, um auf Ungarn kurz zurückzukommen, was ist die Lösung, um so ein unsolidarisches Regime, sage ich jetzt mal, wie das von der Fidesz, abzulösen? Und vor 2 Wochen, ich muss das ablesen, gab es eine Nachwahl in einer südungarischen Stadt namens Hödmezővásárhely. Ich arbeite mal im Ungarischen. Und dort wurde tatsächlich der Fidesz-Bürgermeister abgelöst. Und das ist ein Wunder. Seit mehreren Jahren gab es das nicht in Ungarn. Und dann habe ich mich nochmal eingelesen und herausgefunden, dass vor Ort alle Oppositionsparteien, die sehr klein gehalten werden von Viktor Orban, von seiner Regierung, sich zusammengetan haben. Die Grünen, die Sozialdemokraten, die Faschisten, also jene, die wirklich im engen Sinne faschistisch sind. Wir reden hier nicht über Rechtspopulisten oder Rechte oder Konservative, sind Faschisten, die antisemitische, rassistische Bilder hochhalten und sagen, wählt uns, weil wir werden Ungarn retten vor, keine Ahnung, der zionistischen Weltverschwörung. Die haben sich zusammengetan und haben den Bürgermeisterkandidaten von Fidesz geschlagen. Und für mich ist es natürlich keine Lösung, weil niemand von diesen Leuten spricht über das Obdachlosengesetz in Ungarn, dass Obdachlose zum Beispiel nicht auf der Straße sein dürfen. Niemand spricht über die Refugees, die dort wirklich festgenommen werden, erstmal in den Kerker kommen, anders kann man es nicht nennen, und dann weggeschickt werden, zurück nach Serbien. Niemand spricht über die Meinungsfreiheit, dass so jemand wie Herr Tamas, wenn er seine Meinung äußert, erstmal seinen Job verliert. Das ist eine rein systematische Koalition, wo Leute erstmal über das Feindbild und die Opferrolle wieder sprechen, wie das ist doof, wählt uns, wir haben uns jetzt zusammengetan, und wo auf dem ersten Blick erstmal Jubel ausbricht, ja, wir haben es geschafft, und auf dem zweiten Blick konstruktive, solidarische Politik ist es nicht.
Konstruktive, solidarische Politik, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um wieder so eine Form von Solidarität, also ich meine, das sind ja mehrere Ebenen, durch die man da gehen muss, ne? Also es gibt Solidarität zwischen den verschiedenen EU-Ländern, Solidarität mit den Geflüchteten, Solidarität mit Refugees. Schieben wir diese Verantwortung auch so ein bisschen zurück, solidarisch zu sein, nach diesen wundervollen Bildern, die es ja in Deutschland gab, wo sich ganz Europa, quasi die Welt auch gefragt hat, was ist denn da los in Deutschland? Die sind ja plötzlich so solidarisch. Jetzt merken wir eben das, was Seehofer gesagt hat am Freitag, das ist ja auch so eine Art, also der Islam gehört nicht zu Deutschland, das ist ja auch ein Zeichen letztendlich. So nach dem Motto, wir haben das Zepter jetzt wieder in der Hand, das war ein bisschen zu viel, das war Larifari, das war eine Ausnahme, was wir damals gemacht haben, als wir die Grenzen geöffnet haben. Deshalb, wir reißen das Zepter jetzt wieder rum. Diese Verweigerung der Nicht-Solidarität. Wie kriegt man das hin, dass sich das wieder einpendelt sozusagen, dass man wieder auch so ein bisschen sagen kann, natürlich sind wir solidarisch mit Menschen, die es brauchen.
Soll ich? Nachdem ich in Ungarn war 2015, bin ich nach München gefahren und habe ganz viele Teddybears bekommen, weil die Leute dachten, ich bin frisch aus Afghanistan angekommen. Und Seife habe ich auch bekommen und so weiter und so fort. Und ich war natürlich unglaublich froh, einfach in diese Gesichter zu schauen, weil ich gemerkt habe, sehr, sehr viele Menschen am München, deswegen habe ich auch kurz gesagt, in Deutschland ist nicht alles schlimm. Da gibt es Menschen, die wollten solidarisch, ich finde Willkommenskultur ist sowieso so ein Wort, ich finde Solidarität ist da das bessere Wort. Das gab's und das gibt es. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass diese Art von Solidarität verpönt mittlerweile ist. Also dass man sich nicht mehr traut, in diesem hasserfüllten Diskurs und Streit, der offline und online läuft und wirklich so dermaßen skurrile Form annimmt, dass man sich nicht mehr traut, diese Solidarität erstmal verbal zu äußern. Also man wird sehr, sehr schnell angegriffen, finde ich, im deutschsprachigen Diskurs, wenn man sagt, ich setze mich jetzt mal hin und sag Refugees welcome. Warum nicht? Das ist meine Meinung. Naiv, die kommen doch und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Nein, sie sind arbeitslos, sie haben zu viel Sex, sie haben zu wenig Sex. Also, dass da immer ganz schnell ein Widerstand entsteht. Und dass es fatal geworden ist, in Deutschland überhaupt sich zu outen und zu sagen, ich setze mich auf dieses Podium und erzähl was von meiner politischen Haltung und bin mir sicher, ich krieg, und habe das gerade mit einer Kollegin besprochen, ich habe ein bisschen getwittert und ich krieg seit gestern wieder mal sehr, sehr viele Zuschriften, dass ich ein total naiver Mensch sei, der Deutschland vernichten will, weil ich diese Solidarität propagiere. Und das öffentlich zu sagen, mittlerweile ist... Sie können gleich mit Mikrofon irgendwas fragen. Sie müssen nicht immer dazwischen schreien. Ist aber fatal geworden ist, dass es irgendwie nicht mehr so sicher. Ich habe keine Sicherheit mehr, ob ich mit Respekt quasi behandelt werde, wenn ich meine Meinung äußere. Und das finde ich so, dass das Grundproblem überhaupt, und über Horst will ich gar nicht reden, weil das ist so eine repetitive Sache, die mich mittlerweile langweilt.
Okay, also wir reden nicht über Horst. Endet die Solidarität an der Grenze zu Griechenland? Also endet die europäische Solidarität an der Grenze zu Griechenland? Also schieben wir das Problem in Mitteleuropa lieber weg?
Länder wie Ungarn und Länder wie Deutschland können auswählen, ob sie zum Beispiel die Flüchtlinge die Grenzen überqueren lassen wollen oder nicht. Und sie können auch natürlich vielleicht wie Ungarn eine Mauer bilden oder wie Deutschland so viele Menschen wie möglich willkommen. Staaten, Länder wie Griechenland haben diese Auswahl nicht. Diese Flüchtlingswellen heutzutage, aber auch in der Vergangenheit, sie wurden irgendwie an unserer Tour ankommen. Das ist einen großen Unterschied, die Realität, aber auch die politische Zustimmungen und Oppositionen prägt. Natürlich, das endet nicht da. Ungarn gehört zu den Ländern des Ostblocks. In Ungarn heutzutage, ich weiß nicht so viele Dinge über Ungarn heutzutage, ich würde gern mehr wissen, aber von alles, was ich lese, meistens bezeichnen, dass es heutzutage dort die Situation wirklich schlimm ist, denn es gibt keine alternative Realität, keine alternative Meinungen, es gibt keine Solidarität, keinen Antifaschismus, eine wirklich problematische Situation, die zusätzlich keine, zum Beispiel Kommunismus ist ein Feind dort. In Griechenland, Kommunismus ist eine Idee, es ist kein Regime. Wir waren nie Teil des Ostblocks, wir sind eine europäische Gesellschaft. Wir versuchen, eine europäische Gesellschaft zu sein. Wir sind dankbar, vielleicht nicht die Politiker, aber die Menschen sicher. Jedes Mal etwas richtig funktioniert, jedes Mal etwas klappt und viele, viele Menschen arbeiten sehr dafür.
Viele Menschen also arbeiten vielleicht dafür. Wir müssen hier leider enden. Ja. Vielen Dank, Danai Siutsiu, dass Sie extra aus Griechenland hierher gekommen sind mit allen Widrigkeiten, die dazugehören. Vielen Dank, Mohamed Amjahid, dass du eingesprungen bist. Um 16 Uhr, vielen Dank natürlich auch, dass Sie zugehört haben. Und wir sind hier noch ein bisschen. Sie können gerne noch Fragen stellen nach dem Podium. Wir, die Geschichtsbewussten, damit geht es um 16 Uhr weiter. Wir laden Sie herzlich ein. Da geht es nämlich darum, um Europa und die Geschichte. Postkolonialismus könnte man es vielleicht auch nennen. Adam Šišek wird hier sein. Yassin Mushabash, ein Kollege von der Zeit, wird hier sein. Und Nino Haratischvili wird auch hier sein. Also bis dann um 16 Uhr. Alle kommen. Ganz, ganz, ganz großes Versprechen. Genau.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.